Deutschlandfunk, das war der Tag.
Dazu begrüße Jürgen zur Heide. Die Corona-Zahlen in Deutschland, nun ja, sie geben Anlass für Hoffnung, für leise Hoffnung, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber dann möchte ich den Satz am liebsten wieder einfangen, weil es für solche Einschätzungen am Ende noch zu früh ist. Richtig, der Anstieg der Corona-Zahlen scheint gebremst zu sein, aber es gibt eben immer noch viele und viel zu viele, kann man auch sagen, Neuinfektionen. Vor allen Dingen, die Regeln gelten und das ist im Moment auch gut so. Also kann man nur sagen, Abstand halten und noch einmal Abstand halten, wenn wir den vermeiden wollen, dass es in Deutschland so wird, wie es anderswo im Moment schon ist. Denn die Zahlen anderswo, sie sind mit einem Wort zum Teil katastrophal. Das wird ein Thema sein heute bei uns in der Sendung. Die weiteren Themen unter anderem Steuerschätzung mit leicht besseren Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland. Dann gibt es eine Diskussion über die Entschädigungen für Atomkonzerne. Die müssen nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes neu geregelt werden. 65 Jahre Bundeswehr wird uns beschäftigen und am Ende natürlich wie immer der Blick in die Kommentarspalten, die Presseschau von morgen. Wir beginnen zunächst bei Corona. Wie gesagt, die Zahlen steigen zwar noch, aber nicht mehr ganz so stark, wie es gewesen ist. Ansonsten wird immer noch diskutiert über den Impfstoff. Wie soll er verteilt werden? Johannes Kuhn.
Die Fallzahlen sind weiterhin sehr hoch, bilanziert RKI-Chef Lothar Wieler die Pandemielage in Deutschland. Und weil die Krankenhauseinweisungen der Infektionsentwicklung zwei Wochen hinterher sind, stehen hier noch schwierige Zeiten bevor.
Die Zahl der schweren Verläufe und der Intensivpatienten wird ebenfalls weiter steigen. Auch die Zahl der Todesfälle wird weiter steigen.
3.186 Corona-Patienten liegen derzeit in deutschen Intensivbetten. Eine Verdopplung innerhalb von zwei Wochen und ein neuer Höchststand, der das Frühjahr bereits übertrifft. Die Hälfte der Corona-Intensivpatienten wird beatmet. Die Kliniken meldeten vermehrt Raummangel an, aber auch das Personal sei ein Problem. Denn wenn die Fallzahlen überall wachsen, gilt das auch für Krankenhausmitarbeiter.
Einer der Gründe ist natürlich, dass durch die hohen Fallzahlen eben auch Personal infiziert ist oder in Quarantäne geht. Je mehr sich diese Pandemie ausbreitet, je mehr Menschen infiziert werden, desto mehr können natürlich auch Menschen betroffen sein, die im Krankenhaus arbeiten.
Dennoch geben die aktuellen Zahlen auch Anlass zur Hoffnung, so Wieler.
Was mich vorsichtig optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die Fallzahlen seit einigen Tagen etwas weniger stark zunehmen.
Die Kurve wird also etwas flacher, von einer Trendwende spricht das RKI jedoch nicht. Zumal die Gleichung einige Unbekannte hat. Eine Rolle könnte zum Beispiel spielen, dass die Testkapazitäten der Labore fast ausgeschöpft sind und nicht mehr alle Verdachtsfälle getestet werden. Das heißt, die Corona-Dunkelziffer könnte gerade steigen. Der Teil-Lockdown vom 2. November lässt sich noch nicht seriös mit der Infektionsentwicklung in Verbindung bringen. Genau wie unklar ist, ob die Maßnahmen das Ziel erreichen, nämlich einen 7-Tage-Inzidenzwert von deutschlandweit etwa 50 pro 100.000 Einwohner. Derzeit liegt der Wert bei 139. RKI-Chef Wieler.
Es wird sehr schwierig, diesen Wert zu erreichen. Wir haben ja im Frühjahr gemerkt, wie lange es gedauert hat, bis sich die Zahlen wirklich abgebremst haben. Auch das hatte ja einen Nachlauf.
In der kommenden Woche will die Bundesregierung die Entwicklung der Infektionszahlen erstmals bewerten. Bundeskanzlerin Angela Merkel vermied es in einem Bürgerdialog, der Gastronomie die Öffnung zum 1.12. zuzusagen.
Wir müssen wieder schaffen, dass die Gesundheitsämter wieder die Kontakte nachverfolgen können. Aber wir sind jetzt nach der Steigerung, wir waren ja auf exponentiellem Anstieg, jetzt sieht man, wie es sich abflacht und da müssen wir noch runterkommen.
Und Gesundheitsminister Jens Spahn dämpft dem RBB die Dezember-Erwartungen grundsätzlich.
Wenn wir da durch sein sollten und die Zahlen runterbrechten, heißt das ja nicht, ab Dezember, Januar kann es dann wieder richtig überall losgehen und wieder Hochzeitsfeier oder Weihnachtsfeier, als wäre nichts gewesen. Und deswegen finde ich schon jetzt die Botschaft wichtig. Also Veranstaltungen mit mehr als 10, 15 Personen, die sehe ich in diesem Winter nicht mehr.
Unterdessen fällten Gerichte heute zwei wegweisende Urteile zum Teil-Lockdown in Bayern. Sie zeigen dabei in unterschiedliche Richtungen. So lehnte das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag einer Kino- und Restaurantbetreiberin gegen die Zwangsschließungen im Freistaat ab. Zugleich erklärte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die vollständige Schließung aller Fitnessstudios in Bayern für unzulässig.
Das war der Beitrag von Johannes Kuhn. Wir wollen beim Thema bleiben und das Thema leicht verändern. Wir wollen uns fragen, was heißt das eigentlich, wenn es jetzt demnächst einen Impfstoff gibt für die deutsche Verantwortung in der Welt und wie kann man den Menschen helfen, die nicht so ganz nah dran sind, wie wir hier bei uns. Darüber möchte ich reden mit Elisabeth Massutte von Ärzte ohne Grenzen, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wissen wir oder wissen Sie, wo ist denn überhaupt Bedarf in der Welt?
Ja, momentan sehen wir es so, dass einige reiche Länder sich bereits jetzt massenhaft Impfstoffe reserviert haben und die ärmeren Länder einen großen Bedarf haben und noch nicht das Geld haben, sich jetzt auch Impfstoffe zu reservieren. Deswegen ist der Bedarf dort natürlich groß.
Auf der anderen Seite, welche Länder sind das? Hat man da überhaupt eine Ahnung von? Also bei uns gibt es alle möglichen Überlegungen, wer wie schnell geimpft werden kann und in welcher Reihenfolge und so weiter und so weiter. Das haben wir ja gerade auch noch mal gehört von dem Kollegen. Aber wo müsste denn vor allen Dingen was passieren? Wissen wir überhaupt über Länder, ja in Afrika zum Beispiel Bescheid oder in Indien? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
Also konkrete Zahlen gibt es da nicht so genau. Das ist aber auch dem Fall geschuldet, dass natürlich viele ärmere Länder keine ausreichenden Testkapazitäten haben. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, viel mehr Schnelltests, also Corona-Schnelltests zur Verfügung zu haben. Gerade in infrastrukturschwachen Kontexten, in denen wir als Ärzte ohne Grenzen ja auch arbeiten, fehlt es an diesen Tests. Und die könnten ja auch ohne aufwendige Laborkapazitäten relativ schnell und einfach funktionieren. Die sind aber im Moment noch so teuer und nicht in ausreichenden Mengen verfügbar, dass die Länder das gar nicht richtig einsetzen können. Deshalb können diese Tests gerade auch nicht zur effektiven Eindämmung der Pandemie eingesetzt werden. Und deshalb fehlt es auch an konkreten Zahlen. Was wir gerade sehen, sind natürlich die Zahlen an reservierten Impfstoffen. Und wenn wir uns da den globalen Mechanismus, der gemeinschaftlich geschaffen wurde im Frühjahr, die COVAX Facility, das ist die Impfstoffsäule quasi des ACT Accelerators, wo ja eine gemeinschaftliche Verteilung und ein gemeinschaftlicher Einkauf für reiche, mittelreiche und arme Länder stattfinden soll, dann sehen wir, dass dieser Mechanismus noch relativ schwach bestückt ist und noch nicht so leistungsfähig ist, um quasi den Rest der Welt neben ein paar reichen Ländern, seien es die USA, Großbritannien, die Europäische Union, die haben viele Impfstoffe sich gesichert, der Rest noch nicht. Und das sieht natürlich düster aus und ist natürlich aus unserer Sicht, auch aus epidemiologischer Sicht, nicht sinnvoll, um die Pandemie einzudämmen.
Wer müsste denn da was machen? Kann die Weltgesundheitsorganisation da irgendwas machen oder ist sie wieder mal eher ein zahnloser Tiger?
Na, die Weltgesundheitsorganisation ist immer nur so stark, wie sie die Mitgliedsländer auch sein lassen. Also die WHO hängt ja stark von den Mitgliedsbeiträgen ab und aber auch von dem politischen Willen ihrer Mitgliedstaaten. Und sie ist involviert in diese globalen Mechanismen. Aber auch da, die WHO hat keine finanziellen Kapazitäten, jetzt selber Impfstoffkontingente einzukaufen, wie das zum Beispiel die Europäische Kommission zusammen macht. Also die WHO ist dann eher dafür zuständig, die Verteilung in humanitären Krisenkontexten zu organisieren. Und deshalb appellieren wir jetzt zum Beispiel an Länder wie auch Deutschland, die sich jetzt bereits schon Kontingente reserviert haben, davon Anteile abzugeben, damit diese gerade in humanitären Krisensituationen verimpft werden können, damit auch vulnerable Gruppen wie zum Beispiel Menschen auf der Flucht geschützt werden können durch einen Impfstoff. Und es ist natürlich auch so, dass Regierungen, die sich jetzt schon Impfstoffe gesichert haben, auch sich dafür einsetzen sollten, dass Gesundheitspersonal weltweit natürlich an erster Stelle und prioritär durch einen zukünftigen Impfstoff geschützt werden kann.
Wenn ich dann noch höre oder lese, dass bei dem Impfstoff, über den wir in diesen Tagen besonders viel reden, dass da Logistikketten nötig sind, wo minus 80 Grad gewährleistet sein muss. Ich kann mir schlechterdings kaum vorstellen, wie das in Afrika oder in manchen anderen Ländern funktionieren soll. Haben Sie da eine Idee oder ist das wieder mal ein Beispiel dafür, ja, dass das eben noch nicht mitgedacht ist?
Das ist natürlich ein Aspekt, der mitgedacht werden muss in Zukunft, dass auch die Infrastruktur dahinter stecken muss, die muss funktionieren. Auf der anderen Seite sind bereits jetzt 80% des Impfstoffs, der im nächsten Jahr von BioNTech produziert werden kann, bereits jetzt in Verträgen von reichen Ländern dort gebunden. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, gut, dann brauchen sich ärmere Länder auch keine neuen Kühlschränke einkaufen, wenn sie den Impfstoff nicht zur Verfügung haben werden. Also das ist ein Problem, was es gibt, aber was in der Praxis wahrscheinlich so gar nicht zum Tragen kommen wird.
Welche Organisation sehen Sie oder sehen Sie denn jenseits jetzt der Bereitschaft möglicherweise von Deutschland, der Europäischen Union, in gewisser Weise mitzuhelfen? Wer kann und müsste das machen? Die UNO, kann die eine Rolle spielen, wenn die WHO schon nicht kann? Oder ist das auch illusorisch?
Die UNO ist genau wie die WHO natürlich eine Mitgliederorganisation und kann natürlich Appelle schicken an die Mitgliedstaaten. Aber was wir uns wünschen würden, ist, dass man sich zu dieser globalen Solidarität zurückbesinnt quasi, die ja im Frühjahr beschworen wurde, wo man gesagt hat, man will einen gemeinschaftlichen Ansatz schaffen. Man will nicht alleine vorgehen, sondern zusammen. Und ja, dann könnte die Staatengemeinschaft wirklich effektiv zusammen vorgehen. Und was wir jetzt sehen, ist halt eher ein Impfstoffnationalismus als die globale Solidarität, die ja auch Kanzlerin Merkel oder Gesundheitsminister Spahn und auch Bundespräsident Steinmeier beschworen haben.
Über die Preise haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das ist ja der nächste Punkt.
Ja, die Preise, über die ist bisher relativ wenig bekannt. Was wir wissen, ist, dass die Preise so hoch sein werden, dass sie sich in ärmeren Ländern niemand leisten kann. Dabei muss man ja auch sagen, dass die Lebensrealität vieler Menschen so aussieht, dass sie von $2 am Tag leben, schlimmstenfalls. Und da ist natürlich ein Impfstoff, der von $16 bis $30 kosten kann, ja, komplett illusorisch, dass sich die Menschen das leisten können. Es gibt ja auch nicht so viel gut finanzierte Gesundheitssysteme oder Versicherungssysteme, wie wir das hier aus Deutschland kennen, sondern die Menschen müssen das aus der eigenen Tasche zahlen. Und das ist natürlich schwierig.
Herzlichen Dank, das war Elisabeth Masute von Ärzte ohne Grenzen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ich habe gerade schon mal im Stichwort und zum Stichwort Corona gesagt, vielleicht ist es vorsichtig optimistisch oder gibt es Anlass für vorsichtigen Optimismus. Das Gleiche gilt bei unserem nächsten Thema und die beiden Themen hängen eben zusammen. Die Steuerschätzer haben wieder gerechnet und sie sagen, nun ja, ganz so schlecht, wie wir es ursprünglich gedacht haben, wird es nicht kommen. Das hat auch damit zu tun, dass die Wirtschaft in diesem Jahr, und ich sage jetzt nicht nur, aber eben um 5% ungefähr sinken wird, die wirtschaftliche Leistung. Das ist weniger, als man ursprünglich befürchtet hat. Im Kehrseite heißt das dann natürlich auch, die Steuereinnahmen sind nicht ganz so katastrophal, wie es kommen sollte. Das wurde heute bekannt. Die weiteren Zahlen hat Theo Gers.
Wird es mehr oder wird es weniger? Diese sonst bei der Steuerschätzung im Mittelpunkt stehende Frage interessierte heute nur am Rande. Tatsächlich verbessert sich die finanzielle Lage des Staates nur geringfügig. Bund, Länder und Kommunen können in diesem Jahr mit 10,6 Milliarden Euro mehr rechnen als bisher kalkuliert. Im kommenden Jahr sind es 3,4 Milliarden. Für Finanzminister Olaf Scholz sind diese Zahlen eine Ermutigung. Zeigen sie doch, dass die Milliardenausgaben im Kampf gegen die Pandemie, das Kurzarbeitergeld, die Überbrückungs- und Novemberhilfen oder auch die Mehrwertsteuersenkung wirken, dass sie die Konjunktur stützen, für Zuversicht und leicht steigende Staatseinnahmen sorgen. Dieser Argumentationsstrang macht es dann für den Finanzminister auch leichter, eine für ihn eigentlich schlechte Nachricht zu verkünden. Die bisher kalkulierten 10 Milliarden Euro für die sogenannten Novemberhilfen werden nicht reichen.
Wir werden für die Novemberhilfen erhebliche Mittel einsetzen. Es werden mit Sicherheit auch mehr als die 10 Milliarden, über die wir bisher diskutiert haben. Und das, glaube ich, ist auch völlig in Ordnung, denn wir haben die Möglichkeiten, das zu tun und wir sollten es auch tun, damit wir die guten konjunkturellen Daten, die wir heute haben, auch weiter aufrechterhalten können.
Olaf Scholz ist weiter fest entschlossen, mit bewusst groß angelegten Hilfen die Räder am Rollen zu halten. So hatte es am Morgen auch der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans formuliert.
Es zeigt erstmal, dass der Einbruch nicht so tief ist und zweitens, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat und die Olaf Scholz auf den Weg gebracht hat, ihr Ziel erreichen und ich glaube, da kann man erstmal ganz zufrieden sein.
Olaf Scholz drückt mit Wirtschaftsminister Altmaier weiter aufs Tempo. Noch in diesem Monat sollen die Weichen gestellt werden, dass die Überbrückungshilfen für Unternehmen, ein erleichterter Zugang zur Grundsicherung oder auch gezielte Hilfen für Branchen wie das Veranstaltungs- oder Schaustellergewerbe bis Mitte nächsten Jahres verlängert werden. Um wie viel das im Bundeshaushalt 2021 die Schulden in die Höhe treibt, da hält sich Scholz bedeckt. Dabei treibt gerade das den Koalitionspartner um. Die Bundesregierung müsse endlich offenlegen, welche neuen Ausgaben sie im nächsten Jahr plant, fordert der Unionshaushälter Eckhard Rehberg. Er fordert Klarheit, um welchen Betrag die Neuverschuldung steigen soll. Scholz kalkuliert bisher für das kommende Jahr mit neuen Schulden von 96 Milliarden Euro. Das aber wird nicht reichen. Von einer Absenkung der Neuverschuldung, so wie es etwa die FDP fordert, hält Scholz jedenfalls nichts.
Es wäre unverantwortlich, mit diesem Rat irgendwas anzufangen,
sagt der Finanzminister und begründet dies mit der Notwendigkeit, das Land, seine Unternehmen und deren Beschäftigte, so gut es eben geht, durch die Krise zu bringen. Notfalls werde und könne er sogar nachlegen. Deutschland, so Scholz, kann sich das auch leisten. Vor 10 Jahren in der Finanzkrise stieg die Schuldenquote Deutschlands auf über 80% der Wirtschaftsleistung. Davon sei man immer noch weit entfernt.
Jetzt rechnen wir damit, dass sie knapp über 70% steigt. 71% dieses Jahr ist die Prognose und dass sie dann allmählich wieder sinkt. Das heißt, wir werden am Ende der Krise besser dastehen als vor 10 Jahren. Und das ist vielleicht dann ja auch etwas, was ein zusätzlicher Beitrag zur Zuversicht sein kann.
Das war der Bundesfinanzminister im Beitrag von Theo Gers. Vor 9 Jahren hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine vielbeachtete Wende hingelegt, einer ihrer vielen Wenden. Angesichts der Reaktorkatastrophe von Fukushima hat sie den Atomausstieg, genauer muss man formulieren, den Atomausstieg Nummer 2 eingeleitet und die damalige schwarz-gelbe Koalition folgte ihr dabei. Beim anschließend notwendig gewordenen Entschädigungsgesetz für die Unternehmen war man allerdings nachlässig. Das sagt zumindest heute das Bundesverfassungsgericht. Das hat Konsequenzen für die aktuelle Regierung. Gudula Geuter.
So unterschiedlich kann man die Karlsruher Entscheidung bewerten.
Das Bundesverfassungsgericht hat die rechtliche Grundlage für den Atomausstieg gekippt. Das ist ein Desaster für die amtierende Bundesregierung.
So sieht es Grünen-Chef Robert Habeck, während Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Gegenteil als erstes betont, der Atomausstieg steht nicht in Frage.
Es bleibt dabei, 2022 wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Es geht um einen eher Randbereich. Es geht nämlich darum, welche Entschädigungszahlungen die AKW-Betreiber noch zu bekommen haben.
Tatsächlich geht es nur noch um Entschädigungen. Was die Sozialdemokratin aber einen Randbereich nennt, ist das Einzige, was der Gesetzgeber zuletzt überhaupt noch hatte klären müssen. Dem Atomausstieg selbst hatte das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren seinen Segen gegeben. Auch das hatte ursprünglich in Frage gestanden, nachdem als erstes 2002 die rot-grüne Bundesregierung die Bedingungen für einen Ausstieg bis 2022 noch gemeinsam mit den Konzernen vereinbart hatte. Nachdem dann das christlich-liberale Kabinett Merkel II die Laufzeiten verlängert hatte und nachdem dann schließlich nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima dieselbe Bundesregierung den schnellen Ausstieg vollzog. Wieder sollte der bis 2022 abgeschlossen sein. Einige AKW mussten aber sofort vom Netz gehen. Allerdings sollten die Konzerne die zuvor vereinbarten Reststrommengen aufbrauchen dürfen. Hier lag nun schon früher das Problem, was, wenn das ein Konzern nicht kann? So liegt es unter anderem beim schwedischen Staatskonzern Vattenfall, dessen Meiler Brunsbüttel und Krümmel beide nicht mehr liefern durften. Schon 2016 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dafür muss es einen Ausgleich geben. 2018 beschloss der Gesetzgeber, diesmal die Große Koalition, ja, eine solche Entschädigung kann es geben, allerdings nur, wenn sich der Konzern vorher ernsthaft bemüht hat, die Reststrommengen zu verkaufen. Vattenfall reichte das nicht, denn als Abnehmer für diese Reststrommengen kommt inzwischen kaum noch jemand in Frage. Vattenfall fürchtete also, sich entweder Dumpingpreisen beugen zu müssen oder Gefahr zu laufen, ganz leer auszugehen. Die Richter des ersten Verfassungsgerichtssenats unter Gerichtspräsident Stefan Habart gaben Vattenfall recht, unzumutbar seien die Bedingungen. Der Gesetzgeber müsse hier selbst entscheiden, wie ein Preis und wie gegebenenfalls eine Entschädigung auszusehen hat. Auch sonst hätte der Gesetzgeber einiges mehr entscheiden müssen. Wer genau bekommt die Entschädigung, wenn es sie denn geben sollte? Vattenfall oder sein Teilhaber, der an sich nicht ausgleichsberechtigt ist? All diese Kritik der Richter gilt einem Gesetz, das aus formalen Gründen, so der erste Senat, nie in Kraft getreten ist. Aus Gründen, die aber das Gesetz selbst zuvor formuliert hatte.
Das Urteil ist natürlich hart. Wir werden es auch genau uns noch mal ansehen müssen. Aber wir müssen es respektieren.
So Ministerin Schulze. Wie teuer wird das?
Ja.
Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Huben, greift im Deutschlandfunk in seinen Schätzungen eher hoch.
Sehr teuer. Ich meine, damals schon, 2011, als die Debatte geführt wurde, ist ja schon mit Beträgen zwischen 3,6 und 4,8 Milliarden Euro gerechnet worden.
Robert Habeck von den Grünen nennt lieber keine Zahlen, sagt aber:
Man kann, deswegen haben die ja geklagt, vorhersagen, dass es für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch teurer wird.
Vattenfall begrüßte den Beschluss, auch RWE zeigte sich zufrieden. Eine Frist für die Neuregelung haben die Richter nicht gesetzt. Sie soll, so heißt es im Beschluss, alsbald erfolgen.
Soweit der Bericht von Gudula Geuter. Der amerikanische Präsident, genauer muss man wohl sagen, der noch Präsident, ziert sich immer noch, das Unvermeidliche anzuerkennen. Der ein oder andere in seiner Partei versucht es ihm klarzumachen. Allerdings weiß man nicht so genau, welche Rolle spielt diese Partei und inwieweit hat sie sich ihm einfach nur noch unterworfen. Auf der anderen Seite steht Herr Biden, der künftige, der designierte Präsident, und eigentlich müsste man ihm helfen. Man müsste ihm helfen mit Strukturen, man müsste ihm helfen mit Geld und vor allen Dingen mit Informationen. Das alles scheint allerdings schwierig zu sein. Auf der anderen Seite, er geht seinen Weg und er sammelt sein Team. Markus Pindur.
Joe Biden treibt trotz aller Widerstände den Aufbau seiner Regierungsmannschaft und die Vorstellung seiner politischen Prioritäten voran. Bidens langjähriger Vertrauter Ronald Klain wird den Posten des Stabschefs im Weißen Haus übernehmen. Der 59-Jährige arbeitet seit den 80er Jahren für Biden. Der Stabschef zählt zum Kabinett, muss aber anders als Minister nicht vom Senat bestätigt werden. Klain kommt seine Erfahrung als Krisenmanager während des Ebola-Ausbruchs 2014 in Westafrika zugute. Präsident Obama hatte ihn damals zum Regierungskoordinator gemacht. Klain wurde damals als Ebola-Zar bezeichnet. Seine Berufung ist deswegen auch ein politisches Signal, dass der Kampf gegen das Coronavirus für den gewählten Präsidenten höchste Priorität hat. Unterdessen lässt Präsident Trump keinerlei Bereitschaft erkennen, seine Niederlage einzugestehen. Die meisten seiner Berater stärken ihm dabei den Rücken, so Ronna McDaniel, Vorsitzende des Republican National Committee. It's been rigged from the beginning, rigged from the laws that were being passed. Die Wahl war von Anfang an unfair. Es fängt an mit den Gesetzen, die angeblich der Bekämpfung von Covid dienen sollten. Daraus wurde eine gefälschte Wahl. Doch dafür gibt es keine Belege. Die Vielzahl von Prozessen, die Trumps Anwälte angestrengt haben, führen immer wieder mangels Beweisen ins Leere. CNN-Reporter berichten, dass Mitarbeiter Trumps ihm die Aussichtslosigkeit seiner juristischen Strategie dargelegt haben. Doch Trump twittert ungerührt weiter und behauptet, es habe Wahlfälschung großen Ausmaßes gegeben. Mit ebensolcher Regelmäßigkeit versieht Twitter die Nachrichten des Präsidenten mit Warnhinweisen. Während der Präsident sein Heil in juristischen Hinhaltetaktiken sucht, breitet sich das Virus weiter im Weißen Haus aus. Allein in der letzten Woche wurden ein halbes Dutzend Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, jüngst erst der politische Direktor im Weißen Haus. Die erste Herausforderung der Biden-Präsidentschaft wird der Umgang mit Covid-19 darstellen. Die Corona-Pandemie gerät in den USA immer weiter außer Kontrolle. Mehr als 240.000 Menschen sind gestorben. In einigen Bundesstaaten kommen die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen. In 45 der 50 Bundesstaaten zeigt die Infektionskurve nach oben. Kritik wird nicht nur am fehlenden Corona-Krisenmanagement der Trump-Regierung geübt. Joe Biden erhält immer noch keine Sicherheitsunterrichtung durch die Geheimdienste, normalerweise eine Routineangelegenheit bei einer Amtsübergabe. Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff ist Vorsitzender des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses. Er findet das Verhalten Trumps besorgniserregend. Die Kombination der Verweigerung der Sicherheits Briefings mit der gleichzeitigen Entlassung des Verteidigungsministers und der Spitzenbeamten des Pentagon ist beunruhigend. Das Land ist unzureichend vorbereitet, falls es in den kommenden 2 Monaten eine internationale Krise geben sollte. Aber das ist typisch für Trump. Seine persönlichen Interessen stellt er stets über die des Landes. Mittlerweile melden sich aber auch Republikaner zu Wort, die darauf drängen, Biden die Sicherheitsunterrichtung nicht weiter zu verweigern. Der republikanische Senator John Thune aus South Dakota, die Nummer 2 im Senat, erklärte, aus Gründen der nationalen Sicherheit sollte Biden den Zugang zu Sicherheitsbriefings bekommen. Ähnlich äußerten sich auch 3 weitere republikanische Senatoren, darunter der bislang eifrigste Trump-Unterstützer Lindsey Graham. Die Blockadehaltung Trumps und seiner Loyalisten bekommt erste Risse.
Das war Markus Pindur und um 23.34 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Da müssen wir uns mit Hongkong beschäftigen, genauer damit, was Peking dort veranstaltet. Das ist alles aber anders, als man es vorhergesagt hat, Ruth Kirchner.
Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, Hongkong sei ein Teil Chinas. Andere Länder hätten kein Recht, sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Grundlage für den Rauswurf der vier Abgeordneten war eine umstrittene Regelung, mit der die chinesische Regierung die Behörden Hongkongs ermächtigt hatte, gegen Parlamentarier vorzugehen, die aus ihrer Sicht die nationale Sicherheit bedrohen. Als Reaktion auf den Ausschluss der vier kündigten die verbliebenen 15 pro-demokratischen Parlamentarier an, ihre Mandate niederzulegen. Ihre Rücktrittsschreiben reichten sie heute ein. Die Oppositionspolitiker erklärten, Peking habe mit dem Beschluss zum Entzug der Mandate die Autonomie der Sonderverwaltungszone endgültig ausgehöhlt. China kritisierte den kollektiven Rücktritt scharf. In einer Mitteilung des Pekinger Büros für die Angelegenheiten Hongkongs und Macaus hieß es, die Rücktritte seien eine offene Kampfansage an die Zentralregierung. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong ist seit 1997 wieder Teil von China. Für eine Übergangszeit bis 2047 war der Region ein hohes Maß an Autonomie zugesagt worden.
Der Streit um Nawalny geht weiter. Die Europäische Union hat Sanktionen verhängt gegen bestimmte Menschen in Russland. Die Russen schlagen jetzt zurück. Stefan Lack.
Für den russischen Außenminister Lavrov steht fest, der große Gegenspieler innerhalb der EU sitzt in Berlin. Deutschland sei die treibende Kraft hinter den Strafmaßnahmen gegen Russland im Fall des mit Nowitschok vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny gewesen. Deswegen würde Moskau jetzt mit gespiegelten Gegensanktionen gegen Personen in Deutschland darauf antworten. Auch Frankreich sei betroffen. Die Sanktionen sollen sich gegen leitende Mitarbeiter der Führungsapparate in beiden Ländern richten. Weitere Details oder Namen waren von Lavrov nicht zu erfahren. Deutschland und Frankreich würden bald über die bereits beschlossenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Die EU hatte zuvor Sanktionen unter anderem gegen den ersten Vizechef der Präsidialverwaltung und gegen zwei Vize-Verteidigungsminister erlassen. Lavrov beschuldigte heute in der Online-Pressekonferenz Deutschland, Russland vorgeführt zu haben. Trotz der Zusicherung im Fall Nawalny mit Moskau zusammenzuarbeiten, habe Berlin wichtige Beweise zurückgehalten, immer neue Anschuldigungen erhoben und russische Ermittler von einer Stelle zur nächsten geschickt, ohne dass Russland am Ende irgendwelche Informationen erhalten habe.
Vor der Küste Libyens sind wieder Menschen ertrunken. Mehr als 70 Tote sind zumindest bei einem Bootsunglück zu beklagen. Das war aber nur eines. Es gab heute mehrere. Jürgen Striak.
Das Schiff soll vor der Küste Libyens unweit des Ortes Al-Khums untergegangen sein. Der Ort befindet sich ca. 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis. Die Internationale Organisation für Migration teilte mit, dass sich an Bord vermutlich mehr als 120 Menschen befanden, darunter viele Kinder. Die libysche Küstenwache und Fischer hätten 47 Flüchtende retten können. Mehrere Dutzend Leichen seien bereits geborgen worden. In den vergangenen 2 Tagen sollen nach anderen Bootsunglücken 19 Flüchtende ertrunken sein. Bei dem Versuch, übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen, sollen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration in diesem Jahr bislang mindestens 900 Menschen ums Leben gekommen sein. Rund 11.000 Flüchtende wurden auf dem Meer aufgegriffen und nach Libyen zurückgebracht. Internationale Organisationen weisen immer wieder darauf hin, dass die Flüchtlinge dort schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt seien.
Ein Deutscher wird künftig wieder als Richter beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag sitzen. Antje Passenheim stellt ihn vor.
Der 61-jährige Bonner wurde mit 160 Stimmen gewählt. Im Februar wird er seinen Posten beziehen. Nolte leitet den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Berliner Humboldt-Universität. Er ist bereits seit 2007 Mitglied der UN-Völkerrechtskommission. Dem IGH gehören insgesamt 15 unabhängige Richter für jeweils 9 Jahre an. Der Internationale Gerichtshof wird inoffiziell oft als Weltgericht bezeichnet. Er ist zuständig, wenn sich Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen streiten, beispielsweise über den Verlauf von Grenzen oder die Einmischung in Konflikte. Die Länder haben sich verpflichtet, die Entscheidungen des Gerichts auszuführen. Es gibt jedoch wenig Handhabe, wenn Staaten das nicht tun.
Der Missbrauchsfall von Münster hatte viel Aufsehen erregt und das zu Recht. Heute hat nun der Strafprozess gegen 5 Hauptverdächtige begonnen. Vor dem Landgericht Münster geht es um viele Anklagen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch. Heike Zaffer.
Verdeckt hinter Aktenordnern und Mappen betraten die Angeklagten heute den Gerichtssaal. Erst als die Kameras draußen waren, zeigten sie ihr Gesicht. Der 27-jährige Adrian V. aus Münster, seine Mutter und drei Männer aus Hannover, Schorfheide und Stauffenberg. Gemeinsam sollen die Männer über zwei Tage und Nächte den Stiefsohn von Adrian V. und den 5-jährigen Sohn des Angeklagten aus Stauffenberg brutal vergewaltigt haben. Außerdem sollen sie die Kinder mehrfach mit Ecstasy und K.O.-Tropfen betäubt haben. Taten von unvorstellbarer Gewalt. Details wurden heute hinter verschlossenen Türen vorgetragen. Auf Antrag der Anwältin der Kinder wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Adrian V. war im Mai verhaftet worden. Er war bereits wegen Verbreitung von Kinderpornografie vorbestraft und stand unter Bewährung. Trotzdem konnte er ungehindert seinen Stiefsohn immer wieder selbst vergewaltigen und anderen Pädokriminellen weitervermitteln. Die Ermittler haben inzwischen 31 mutmaßliche Mittäter in ganz Deutschland ermittelt.
23.40 Uhr ist es soeben geworden. Das ist bei uns Zeit für den Blick auf das Börsengeschehen. Der Kollege Viktor Goitka hat die aktuellen Zahlen.
Dieser Mann übernimmt einen Knochenjob. Nikolai Setzer, 49 und künftiger Chef des Autozulieferers Continental. Zulieferer, das klingt nach ferner Liefen, doch zwei Drittel der Teile in Autos kommen von Zulieferern wie Continental. Seit Wochen kommt Conti nicht aus den Schlagzeilen, weil es heftig sparen will, Stellen streicht und sich deswegen den Furor der Gewerkschaften eingefangen hat. 30.000 Jobs stehen auf der Kippe. Setzers Job wird nicht leicht, denn mit mehr E-Autos brauchen die Autohersteller weniger Zulieferteile. Außerdem ist der Preiswettbewerb im Markt seit Jahren beinhart und auch vor Corona schon haben die Leute weniger Autos gekauft. Und dann muss Setzer auch noch bei Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle und bei der Eigentümerfamilie Schaeffler für gut Wetter sorgen. Nicht leicht, aber die Anleger geben heute eine kleine Vorschusslorbeere. Conti-Aktien gewinnen 1%, damit sind sie der Tagesgewinner im DAX. Auch bei Siemens kommt bald ein neuer an die Spitze, der langjährige Chef Joe Käser auf Abschiedstournee. Heute legt er nochmal Zahlen vor und man kann sagen, er übergibt den Laden besenrein. Unter dem Strich bleibt ein Gewinn von 4 Milliarden Euro, auch wenn es weniger Gewinn ist als im Jahr zuvor. Siemens-Aktien heute DAX-Schlusslicht. Die Dividende für Aktionäre fällt geringer aus als vorher. Das schlägt ganz schön auf die Laune. Schlecht gelaunt auch die Anleger insgesamt. Der DAX verliert 1,2% auf 13.052 Punkte. Nach einigen Tagen Impfstoffträumerei sind die Anleger wieder auf dem harten Corona-Boden der Realität angekommen.
Soweit Viktor Goitka, so viel zur aktuellen Börse. Die Bilder der chaotischen Demonstrationen in Leipzig vom Wochenende der sogenannten Corona-Leugner, diese Bilder sorgen noch immer für politischen Ärger. Wie kann es denn sein, dass die ganzen Vorgaben, die Gerichte und andere machen, dass die nicht eingehalten werden? Wie kann es sein, dass Gerichte so urteilen, wie sie dort geurteilt haben? Sind möglicherweise die Angaben vorher nicht ausreichend gewesen? All die Fragen werden gerade gewogen und diskutiert, auch kritisch diskutiert. Und das sächsische Regierungsbündnis steht damit vor einer seiner härtesten Belastungsproben. In der schwarz-grün-roten Koalition scheppert es kräftig, Daniela Karls.
Eigentlich sollte bei der Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses im Dresdner Landtag in Ruhe aufgearbeitet werden, was im Vorfeld und während der umstrittenen Querdenken-Demonstration schiefgelaufen ist und wie Vergleichbares in Zukunft verhindert werden kann. Doch das ist offenbar nur ansatzweise gelungen, obwohl 6 Stunden lang hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde. Denn als die Parlamentarier und der Innenminister anschließend vor die Presse traten, wurde schnell klar, dass es wohl immer noch sehr unterschiedliche Sichtweisen dazu gibt, welche Fehler im Umfeld der Demo passiert sind. Sachsens CDU-Innenminister Roland Wöller sieht bei der Polizei nach wie vor keine Versäumnisse. Stattdessen sieht er den schwarzen Peter beim Oberverwaltungsgericht, das die Demo in der Innenstadt genehmigte, und bei der Stadt Leipzig.
Die Versammlung auf dem Augustusplatz hätte gar nicht stattfinden dürfen, beginnen dürfen, denn der Großteil der Menschen, die sich auf dem Augustusplatz versammelt haben, haben weder Mund-Nasen-Schutz getragen noch den Mindestabstand eingehalten. Dies liegt klar in der Verantwortung der Versammlungsbehörde von Leipzig.
Ganz anders sieht der innenpolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann, die Situation.
Dreh- und Angelpunkt ist, dass die Polizei gegenüber der Versammlungsbehörde und auch dem Gericht eine vollkommen untaugliche Gefahrenprognose abgegeben hat, mit der niemand rechtssicher irgendwas anfangen konnte. Es wurde die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer massiv unterschätzt, was mit Blick auf vorausgegangene Veranstaltungen nur eine Woche zuvor in Dresden erklärungsbedürftig ist. Diese Fehler sind massiv gewesen und deswegen hat hier ein Planungsdesaster bei dieser Gefahrenprognose dazu geführt, dass am Ende zu wenig Polizei vor Ort war.
Der dritte Partner der sächsischen Kenia-Koalition, Albrecht Pallas von der SPD, sagt, dass er fassungslos über die einseitigen Schuldzuweisungen des Innenministers, vor allem in Richtung der Stadt Leipzig, sei.
Wenn ich in einer Phase, wo wir um eine ernsthafte Aufarbeitung dieses weit über Sachsen hinausgehenden Problems der Balance zwischen Versammlungsrecht und Infektionsschutz, wo wir intensiv diskutieren, wenn ich dann einseitige Schuldzuweisungen erlebe und dass ein Innenminister die Verantwortung so weit von sich schiebt, dann muss er sich die Frage stellen lassen, ob er die Verantwortung überhaupt noch will.
Angesichts dieser emotionalen Worte verwunderte die Einschätzung des innenpolitischen Sprechers der CDU-Fraktion, Rico Anton.
Die unqualifizierten Rücktrittsforderungen gegenüber Staatsminister Roland Wöller auch aus den Reihen der Koalition sind vom Tisch.
Nein, nichts sei vom Tisch, sagen anschließend SPD und Grüne. Der Umgang mit der Querdenken-Demonstration führt offenkundig zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen den sächsischen Koalitionspartnern. Die Opposition steht fast staunend daneben. Von der AfD hieß es, dass sie die Meinung des Innenministers teile, dass der Polizei kein Vorwurf zu machen sei. Sebastian Wippel.
Man hat aus polizeilicher Sicht sehr verhältnismäßig und umsichtig gehandelt und das möchte ich ausdrücklich loben.
Kerstin Köditz von den Linken verweist auf offene Fragen in Hinblick auf kommende Demonstrationen.
Sie wissen, dass demnächst die Regelung gilt, maximal 1000 Demonstrationsteilnehmende, aber die Polizei, die Behörden dort keine Vorstellung haben, wie man dann die Zahlenbegrenzung von 1000 durchsetzen will im Zuge des Infektionsschutzes, dann mache ich mir echte Sorgen.
Auch Tage nach der Querdenken-Demonstration in Leipzig hat sich Sachsen nicht wirklich beruhigt.
Das war Daniela Karls. Die Bundeswehr wurde vor 65 Jahren gegründet und in diesen 65 Jahren hat sie sich stark verändert oder präziser ihre Aufgaben haben sich mächtig verändert. Die Strukturen sind allerdings nicht immer ganz mitgekommen. Das wurde heute beim 65-jährigen, sollen wir sagen Jubiläum, deutlich. Panayotis Gavrilis.
Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
Es sind nur 9 junge Soldatinnen und Soldaten, die aufgrund der Corona-Pandemie ihr Gelöbnis ablegen, stellvertretend für alle Rekrutinnen und Rekruten. Zum 65. Gründungstag der Bundeswehr im Park von Schloss Bellevue fordert Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft auf, sich mehr für Soldatinnen und ihre Einsätze zu interessieren.
Armee und Gesellschaft dürfen sich in einer Demokratie niemals fremd werden.
Die Bundeswehr war nur 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1955 gegründet worden. Sie übernehme heute, so Steinmeier, mehr Verantwortung als je zuvor. Geht es nach ihm, muss Deutschland diese Verantwortung international weiter ausbauen.
Wir brauchen die Bundeswehr, weil Deutschland Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen muss. Weil wir für unsere Nachbarn und Verbündeten Verantwortung übernommen haben, so wie die für unsere Sicherheit Verantwortung übernehmen. Weil sich die Welt um uns herum verändert, und zwar nicht immer so, wie wir uns das wünschen.
Unter dem noch amtierenden US-Präsidenten Trump gilt das Verhältnis innerhalb der NATO-Mitglieder als belastet. Die USA fordern mehr Engagement von Deutschland, mehr Militärausgaben. Stichwort 2%-Ziel. Europa werde für die USA auch unter einem Präsidenten Biden nicht mehr ganz so zentral sein wie früher, so Steinmeier.
Aber nur ein Europa, das sich selbst glaubwürdig schützen will und kann, hat die besten Chancen, die Vereinigten Staaten in der Allianz halten zu können. Und darum muss es gehen.
Steinmeier, aber auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betonen die eigenständige, an den Grundwerten der Demokratie orientierte Tradition der Truppe. Treue, Tapferkeit, Gehorsam und Pflichterfüllung blieben nur dann zeitlose soldatische Tugenden, wenn ihr Zweck in der Verteidigung von Freiheit und Demokratie liege und wenn über ihren Einsatz im offenen, demokratischen Diskurs entschieden werde, so Kramp-Karrenbauer.
Ich sage das mit Blick auf jene wenige, die versuchen, für das Traditionsverständnis der Bundeswehr aus anderen vergifteten Quellen zu schöpfen.
Mit Blick auf das Problem Rechtsradikale in der Truppe, wie zuletzt beim KSK, richtet sich auch Steinmeier an die jungen Soldatinnen und Soldaten.
Seien Sie mutig gegen Feinde und Verächter der Demokratie, auch gegen Rechtsextreme in den eigenen Reihen. Wer die Demokratie hasst, der kann ihr nicht dienen.
65 Jahre Bundeswehr. Für den stellvertretenden Vorsitzenden der Partei Die Linke, Tobias Pflüger, ist das kein Grund zum Feiern. Er spricht von einem NATO-Angriffskrieg gegen das damalige Jugoslawien, an dem die Bundeswehr beteiligt war. Einsätze wie heute in Afghanistan und in Mali sieht er kritisch, ebenso wie die steigenden Verteidigungsausgaben.
Ich würde insgesamt in Frage stellen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, so viel Geld in militärische Strukturen zu stecken. Wir wissen, dass die eigentlichen Konflikte nicht militärisch lösbar sind und dass tatsächlich quasi Gelder woanders dringender notwendig wären.
So Pflüger gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, ist der Ansicht, dass die damals eingezogenen Leitplanken der inneren Führung und der Einbindung des Parlaments sich bewährt hätten. Sie betont aber zugleich, es gebe auch Missstände. FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert auf Twitter, Soldatinnen und Soldaten mit ausreichendem zeitgemäßem Material auszustatten und für mehr Personal und flacheren und klareren Strukturen zu sorgen.
Soweit Panayotis Gavrilis. Menschen mit anderen Neigungen, Schwule und Lesben und andere Menschen sollen in der Europäischen Union demnächst besser geschützt werden. Ein entsprechendes Strategiepapier hat die Europäische Kommission vorgestellt. Paul Vorreiter.
Allen Fortschritten bei der Gleichstellung zum Trotz. 43% der LGBTIQ-Personen in der EU fühlen sich diskriminiert. Die Zahl steigt sogar seit dem Jahr 2012. Die Covid-Krise verschärfe noch das Problem, vor allem dort, wo Betroffene im Lockdown einer Umgebung ausgesetzt sind, die ihnen feindlich gesinnt ist. Mit diesem Befund leitete die EU-Kommission heute die Präsentation ihrer ersten Strategie zur Gleichstellung von LGBTIQ-Personen ein. Gemeint sind Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender sowie intersexuelle, nicht-binäre und queere Personen. We see progress in a number of member states. Wir sehen Fortschritte in vielen Mitgliedsländern. Zum Beispiel haben viele von ihnen rechtliche Anerkennung für gleichgeschlechtliche Paare geschaffen, was ihnen Sicherheit bietet, zum Beispiel in Gesundheitsfragen oder in Erbangelegenheiten. Aber wir sehen auch viele besorgniserregende Entwicklungen, sagte Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova. Eine dieser besorgniserregenden Entwicklungen ist, dass mehr als 50% der Betroffenen Angst hätten, sich zu outen oder offen mit ihrer Sexualität umzugehen, weil sie sich vor dem sozialen Stigma oder Gewalt fürchten müssen, so Jourova weiter. Hinzu kommt, auch hätten Gewaltdelikte etwa auf Pride-Paraden zugenommen. Jourova erwähnte auch die Initiative einer ganzen Anzahl von Regionen in Polen, die sich selbst zu LGBTIQ-freien Zonen erklärt haben. Diesen Trends will die EU-Kommission mit ihrer Strategie etwas entgegensetzen. The first thing we want to achieve is that the existing anti-discrimination laws must be fully applied. Das erste, was wir erreichen wollen, ist, dass bestehende Antidiskriminierungsgesetze vollständig respektiert und umgesetzt werden. Wir werden das in allen Mitgliedsländern bewerten und wenn wir Mängel finden, werden wir handeln. Um die Sicherheit von LGBTIQ-Personen zu verbessern, werden wir einen Vorschlag machen, die Liste der EU-Straftaten um homophobe Hassdelikte und Hassrede zu erweitern. Dieses Problem sei besonders schwerwiegend. Sowohl Online-Plattformen als auch Nichtregierungsorganisationen bestätigten, so Jourova, dass Hassrede gegen Homosexuelle mit am häufigsten registriert würde. Teil der Strategie ist es auch, sogenannten Regenbogenfamilien zu helfen, also Familien mit einem gleichgeschlechtlichen Elternpaar. Probleme gibt es unter anderem, wenn sie innerhalb der EU in ein Land ziehen, das sie rechtlich nicht anerkennt. Die Kommission will daher eine Gesetzgebungsinitiative zur gegenseitigen Anerkennung von Elternschaft vorlegen. Die Strategie sei überfällig, ist von manchen Europaabgeordneten zu hören. Sie komme zu einem besonders entscheidenden Zeitpunkt, findet Terry Reintke von den Grünen.
Zum Beispiel die Verfassungsänderung in Ungarn ist ein ganz klarer Angriff auf Grundrechte von LGBTI-Personen. In Polen fährt die Regierung eine Hasskampagne. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss ihrer Ankündigung jetzt endlich Taten folgen lassen und Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sanktionieren.
Im Jahr 2023 will die Europäische Kommission eine Halbzeitbilanz ihrer Strategie vorlegen. Möglicher Kritik von rechtskonservativen Politikern begegnet sie schon jetzt. This is not about ideology. Es geht hier nicht um Ideologie. Es geht um Europa im 21. Jahrhundert. Es ist 2020 und Hass und Diskriminierung von Menschen, die sexuellen Minderheiten angehören, passen wirklich nicht zum Europa von heute.
Soweit der Bericht aus Europa von Paul Vorreiter. Der Kollege Michael Hesse hat jetzt den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitte schön.
Es geht um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nachdem die Entschädigung der Stromkonzerne für den Ausstieg aus der Atomenergie neu geregelt werden muss. Geklagt hatte der schwedische Konzern Vattenfall. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass Vattenfall bei den Entschädigungen zum Atomausstieg vom Gesetzgeber zu schlecht behandelt wurde, resümiert die Taz. Das ist peinlich für den Bundestag und für die Große Koalition, deren Gesetz von 2018 so fehlerhaft konstruiert war, dass es nicht einmal in Kraft getreten ist. Politisch gesehen ist dies aber nur eine Randnotiz. In Karlsruhe wurde die große Schlacht um den Atomausstieg nicht noch einmal geschlagen. Es bleibt das Karlsruher Urteil von 2016. Die Neubewertung der Risiken der Atomkraft nach der Katastrophe in Fukushima war zulässig. Der Wiesbadener Kurier befindet: Hier von einer Schlappe für die schwarz-rote Bundesregierung zu sprechen, ist noch arg geschönt. Umweltministerin Svenja Schulze reagiert, wie es in der Politik in solchen Fällen üblich ist. Sie bagatellisiert die richterliche Ohrfeige. Statt Beschwichtigung ist nun jedoch Nachsitzen angesagt. Die Freie Presse aus Chemnitz warnt davor, nun wieder in eine Debatte über den Bau neuer Atomkraftwerke zurückzufallen. Argumente, mit neuen Atommeilern könnte man das Klima schützen, sind scheinheilig. Bis ein neues Atomkraftwerk in Europa ans Netz geht, dauert es mindestens 10 bis 20 Jahre. Der CO2-arme Strom aus diesen Anlagen käme also zu spät, um den Klimawandel zu bremsen. Längere Laufzeiten der alten Anlagen würden noch mehr Atommüll produzieren und die Energiewende entscheidend verzögern. Um das Klima zu retten, wären gigantisch viele Neubauten notwendig. Illusorisch. Themenwechsel. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist zuletzt weniger stark gestiegen. Die Frankfurter Rundschau schreibt dazu: Also bahnfrei für baldige Lockerungen oder wenigstens das Versprechen, Weihnachten wie immer feiern zu können? Leider nicht ganz. Natürlich ist es ein positives Signal, dass der rasante Anstieg gebremst werden konnte. Gleichwohl sollte man nicht ausblenden, dass die Zahlen weiter zunehmen. Nur nicht mehr so schnell. Auch der Kölner Stadtanzeiger kann keine Trendwende erkennen. Die leichte Entspannung bei den Corona-Infektionszahlen ist leider noch wirklich keine wirklich gute Nachricht. Die Zahlen steigen. Das Problem wächst also weiter, nur langsamer. Von der eigenen Zielsetzung, die Zahl der Ansteckungen unter 50 pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen zu halten, sind Bund und Länder inzwischen Lichtjahre entfernt. Es ist zu befürchten, dass noch weitere Einschränkungen folgen.
Das war offensichtlich das Ende der Presseschau. Der Kollege Michael Hesse, der nicht bei mir im Studio sitzt, da bedanke ich mich ganz herzlich. Damit sind wir auch beim Ende hier bei uns angekommen an unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen natürlich wie immer eine angenehme Nacht. Empfehle Ihnen noch die nachfolgenden Sendungen. Morgen ab 5 Uhr ist dann der Kollege Jörg Münchenberg für Sie da. Um 7.15 Uhr ein Interview mit Carsten Linnemann von der CDU. Da geht es nochmal um die Steuerschätzung. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, eine angenehme Nacht. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Bis demnächst und tschüss.